aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte: Lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben, und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Und das tun wir jetzt. Wir sind also mitten in diesem Bibelwort. In einer Kirche in Aix, in der Provence, Südfrankreich, da ist ein Priester, ein fünfköpfiger Chor mit liturgischen Gesängen, so wie wir das gerade gesungen haben, so in der Richtung Thésée, der Kommunität. Und dann drei Gottesdienstbesucher, vielleicht noch einer mehr. Und man sah diesen Gottesdienstbesuchern an, dass sie um menschliche Vergänglichkeit wussten. Und so waren sie vielleicht nicht nur, aber sie waren besonders empfänglich für Gottes Nähe. Denn wer seine Gebrechlichkeit erlebt, der wird dafür empfänglich. Für das, was weitergeht als seine Gebrechlichkeit. Und diese drei bargen sich in den Gesängen vor Gott. Und ich als Besucher, ich kam dazu und ich dachte, ja, das ist stimmig. Das ist stimmig. Hier sind Menschen vor Gott, ohne groß Gedöns, einfach wie ungeschminkt. Und sie sind ein Fingerzeig auf die Realität Gottes. Ich höre manchmal, ja, wie so wenig Menschen nur? Ja. Und ich frage mich, ob unsere Erzählung nicht einen anderen Schluss und anderen Gedanken nahelegt. Ob nicht unsere Erzählung eine göttliche Sicht der Dinge nahelegt, die das Geringe, ja, die das wenig Spektakuläre wertschätzt. Ja, die Frau kommt nicht gut an, ne? Und Jesus schätzt sie. Ja, und niemand ist begeistert. Ja, dass man sagt, Mensch, es ist so begeisternd gewesen. Nein, und Jesus schätzt sie, einer. Und seine Sicht der Dinge könnte uns in die Demut führen. Hier und da in unserer Gesellschaft diskutiert man, welche Bedeutung eine Kirche noch in der modernen Gesellschaft haben kann. Und dann wird gesagt, sie soll sich nützlich machen. Wenn sie überhaupt noch eine Bedeutung hat als Randgruppe in unserer Gesellschaft, dann soll sie sich nützlich machen. Ja. Bei der Kirche, da muss doch was herauskommen, was gesellschaftlich Relevantes. Da gab es vor kurzem einen ZDF-Beitrag, die katholische Kirche in einem Urlaubsort an der Nordsee. Oh, die haben Spiele angeboten und vieles andere mehr. Ja. Und dann wurde gesagt, ja, so müsste die Kirche sein, nicht so dröge. Also die Menschen stehen um die Kirche herum, ja, und alle wissen Bescheid, wie die Kirche zu sein hat, damit sie nicht dröge ist. Die wissen alle, was sie tun soll, die Kirche. Und dann habe ich gedacht, für ihn tut unsere Erzählung, die stehen auch alle drumherum, ne, und wissen ganz genau Bescheid. Ein Haus voll Wohlgerüchen, gerade im Urlaub hat man sie ja vielleicht noch in der Nase, das Blühen der Natur, die Lavendel für mich ja in der Provence und ja, voller Freude kann man das genießen, aber offensichtlich hier in diesem Haus nicht. Das Haus ist erfüllt von Wohlgeruch und dann sagen einige, was für ein Unfug. Jeder Atemzug dieses kostbaren Duftes kostet den Tagesverdienst eines Arbeiters und zusammengezählt den Jahresverdienst. Und was hätte man damit nicht alles machen können? Ja, also Fragen, die bleiben, was hätte es bringen können, was bringt mir das, was bringt uns das, was bringt Kirche für die Gesellschaft? Und das, liebe Gemeinde, ist die Herrschaft der Effektivität. Wir haben uns daran gewöhnt in unserer Gesellschaft. Wir schätzen auch den Nutzen, dass alles effektiv ist. Ja, es soll, wenn möglich, auch praktisch sein. Naja, und so kann man auch den Ärger in Bethanien gut verstehen. Ne? Aber ist es alles? Ist es alles zu sagen, was bringt mir das? Also zum Beispiel, was bringt mir ein Gottesdienst zum Beispiel? Entschuldigung, es wäre ja die Frage, mal umgekehrt zu stellen, was bringt ein Gottesdienst Gott? Das würde in die Nähe dieser Geschichte kommen. Nicht nur, was bringt mir das? Oder Leute fragen mich zum Beispiel, was bringt mir das zu glauben? Was bringt mir der Glaube? Und ich sage dann manchmal gar nichts. Ich glaube, weil Gott da ist. Das ist das Entscheidende. Ohne Zweck und Nutzen, weil er da ist. Und das ist meine Frage von dieser Geschichte her. Kann alles verrechnet werden in Nutzen und Zweck? Muss es nicht auch ein Zeichen geben, dass die Herrschaft des Zweckes durchbrochen ist? Und dieses Denken, was bringt uns das, was bringt mir das? Auch in der Gemeinde denken wir ja ab und zu in diese Richtung. Ja, wir müssen dies tun oder jenes tun oder missionarisch sein oder diakonisch und wir müssen wachsen. Ja, natürlich, all das. Aber lasst uns immer wieder aufpassen, dass da nicht dieser Terror der Effektivität, des Zweckes und der Nutzen Regie führt. Denn wir können uns doch auch vorstellen, dass wir wie diese Frau einfach da sind. Einfach da sein für Christus. Ohne Zweckbestimmung. Einfach so. Hier bin ich, Herr. Was bist du für ein Gott? Hier bin ich, Herr. Ja, ich habe auch einige Probleme mitgebracht. Ja, ich habe auch einige Sorgen mitgebracht. Aber jetzt geht es um dich. Von da möchte ich mich sozusagen jetzt bestimmen lassen. Für diesen einen Moment. Was bist du für ein Gott? Und du bist das Leben, mein Gott. Und du willst etwas von deinem Leben mit mir teilen. Und da genau wird die Herrschaft des Zwecks und des Nutzens einmal durchbrochen. Mit einer Haltung, die man Demut nennen könnte. Nun gut, könnte man sagen, ja, aber es sind ja richtige Einwände in dieser Geschichte, ja, die laut werden. Die Einwände kommen aus der Bibel. So haben die sich nicht so aus den Fingern gezogen. Die kommen aus der Bibel. 5. Mose 15. Dem armen Bruder zu helfen ist geboten. Das Argument mit den Armen ist ja sehr einleuchtend. Natürlich hat da die Liebe ihr Betätigungsfeld. Und darum ist ja auch die Frage hier, was ist nur mit Jesus los hier, ja? Wieso verteidigt er das Handeln der Frau? Wo bleibt seine Parteinahme für die Armen? Er wäre doch als Beschenkter, als Erster verpflichtet, es zurückzuweisen oder zurückzugeben, wie auch immer. Stattdessen stellt er sich vor die Frau. Sie hat ihm Gutes getan und er nimmt es an. Einfach da zu sein für seinen Gott, hier und als Gemeinde. Und sich vorzustellen, dass Christus es annimmt, über allem anderen, für ihn da zu sein. Die Frau hat Gutes getan und er nimmt es. Und sie hat es ohne zu wissen getan und Jesus getröstet. Sie hat ihm aus tiefem Ergriffensein von Gott. Darum hat sie ihn salben wollen. Für diesen einen Moment sagt diese Frau in anderen Worten: Ich setze alles aufs Spiel für dich, mein Gott. Für diesen Moment. Aber diesen Moment erleben, das wird von Jesus hier selber gewürdigt. Ich setze für dich in diesem Moment, jetzt und hier, vielleicht alles aufs Spiel. Das bist du mir, mein Gott, der bist du für mich. Und so kommt die Frau diesem Geheimnis Jesu näher als all die neun Mann Klugen, die da rumstehen. Denn sie berührt auch Jesu Geheimnis, das Geheimnis seines Todes, das Geheimnis, dass Leben triumphieren kann mitten im elendigsten Tod. Mitten im elendigsten Tod kann Leben triumphieren. Und ich habe mir so gedacht, meine Leute da in Ex, ja, die haben da was von begriffen. Dass sie mitten im Leben, mitten im Gebrechlichen, da kann Leben erfahren werden. Und dann geschehen Dinge, die dem nüchternen Verstand verborgen bleiben müssen. Denn was bleibt, wenn man in Sachen der Armen Recht behält, aber die Liebe zu Christus fehlt in der Kirche? Die einfache Freude an Gott. Und warum haben die, die kritisch zurückfragen, hier an dieser Stelle Unrecht? Weil man Jesus eben nicht nur und ausschließlich durch die nüchterne Tat lieben kann. Es ist wahr, die Liebe zu Jesus wird unecht und auch heuchlerisch, wenn sie nicht mit der Liebe zu Jesu geringsten Brüdern verbunden ist, ja. Es gibt aber auch diese unmittelbare, verschwenderische Liebe zu ihm. Warum glaube ich? Weil es ihn gibt. Warum glaube ich? Weil ich diese Momente kenne, wo ich meinem Gott sage, ich setze für dich alles aufs Spiel. Nicht immer, nicht ständig, aber diese Momente. Und die sind für mich Ausdruck von dem, was man Liebe nennt. Vor einiger Zeit hat sich eine Kirche damit beschäftigt, wie denn ihre Lage in der Gesellschaft sei. Und sie haben beobachtet, dass die kirchliche Arbeit als Dienstleistung an der Gesellschaft verstanden wurde und auch gerne angenommen. Und dann schreiben die, und das finde ich sehr interessant, die Gottesfrage und die Begegnung mit dem Heiligen traten dagegen in den Hintergrund. Die Begegnung mit dem Heiligen trat dagegen in den Hintergrund, vor lauter Nutz und Zweck und Aktivität. Und dann schreiben sie weiter, haben beobachtet, dass die Kirche heute oder ihre Kirche heute weitgehend von der Abwärme einer Energiequelle lebt, für deren Fortbestand sie nicht hinreichend gesorgt hat. Ja, also das Feuer im Ofen ist aus, nur noch der Ofen ist warm. So, ja, sie haben gesagt, wenn wir das in der Mitte nicht wieder entdecken, diese zweckfreie Begegnung mit dem heiligen Gott und das Staunen, dann geht das Feuer aus. Oder die Freude an Gott, oder wie man das auch immer nennen mag. Unsere Geschichte steht ja dafür ein, das Feuer der Liebe, diese geistliche Energie, wenn sie Liebe zu Christus wird. Also etwas, was wir nicht in praktische Regeln fassen können. Mit erstens, zweitens, drittens. Sondern dass wir Gelegenheiten schaffen und haben und schätzen, dass so etwas wie in der Frau ist, ja nach außen drängen kann und sich einen überschwänglichen Ausdruck verschaffen kann. Und kann man dann noch ihr Verschwendung vorhalten? Muss es nicht auch heute diese innige, zweckfreie Liebe zu Gott geben und auch geschützt werden? Muss es nicht Gemeinden auch heute in dieser modernen, verzweckten Welt geben, die dafür einstehen, damit es sich nicht immer rechnet? Und liebe Gemeinde, da wo es sich immer rechnet, da könnt ihr damit rechnen, dass ihr verrechnet werdet eines Tages. Und unser Gott ist kein Gott, der uns verrechnet. Und das lasst uns immer im Hinterkopf behalten, dass es auch diese Räume noch gibt. Die Frau steht dafür ein. Jesus sagt, wir reden von ihr in, ja, immer da, wo das Evangelium verkündet wird. Hast du mich lieb? Fragt übrigens der auferstandene Jesus später den Petrus, und einer, der Johannes, hat einen ganzen Brief, den ersten Johannesbrief, diesem Thema gewidmet, ne, wo er schreibt, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. So einfach? Ja. So einfach. Wenn da nicht der Sog wäre, ja, dem die Liebe ausgesetzt ist, wie in dieser Geschichte, da gibt es ja immer wieder den Sog des Zwecks und des Nutzen und man müsste doch und, ja. Nein, es darf das geben. Und es muss es geben, denke ich, auch in dieser Welt, die verzweckt ist. Menschen, die zweckfrei vor ihrem Gott sind. Wir sind Kirche, weil Gott da ist. Darum sind wir auch da. Man kann seinem Herrn und Gott von ganzem Herzen und ganz ungekünstelt lieb haben. Und das darf sichtbar werden. Die Frau ist vom Geheimnis Jesu erfasst und sie drückt es aus. Sie will mit ihm verbunden sein. Sie zeigt es ihm, so gut sie es kann. Und gewiss geschieht es an anderer Stelle und auch bei uns ganz unbeholfen. Immer wieder. Oft ist man auch ganz ratlos mit seiner schüchternen Liebe zu Gott. Aber ihr Ausdruck zu verleihen, diese Liebe in Worte zu geben, in Liedern, in Gebet, in gottesdienstlichen Feiern, das können wir. Und davon sollte uns niemand abhalten. Der Glaube an Jesus berührt all unsere Schichten, Verstand, Herz und Gefühl. Darum ist der Glaube auch in Bewegung. Und darum ist er immer wieder in Bewegung zu Gott hin und sagt ihm, du, ich lasse dich nicht. Ja. Und darum schützt Jesus diese Haltung der Frau und diesen Glauben. Hier wird der verschwenderischen Liebe Recht gegeben. Und wir haben gesehen, nicht aus Prinzip, nicht als Regel, aber einfach geschützt vor all den schnellen kritischen Einwänden von außen und auch von innen. Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich habt ihr nicht alle Zeit. Das ist ein Satz. Es geht also um die Gegenwart des Herrn, der alle Maßstäbe sprengt. Bei dem immer noch mehr an Leben zu finden ist, als wir es uns im Moment erhofften. Es ist eine Ahnung in dieser Geschichte, oder soll ich sagen eine Gewissheit, dass der lebendige Gott in der Person Jesu nahe ist. Jetzt hier im Heiligen Geist. Und das zu begreifen, das anzunehmen, sich davon ergreifen zu lassen, sprengt alle Maßstäbe. Und so steht diese Frau vor Jesus für mich ein bisschen für eine Kirche ein der Zukunft. Menschen werden ergriffen von der Nähe Gottes. Sie erkennen in ihm die Quelle des Lebens. Und sie stehen dafür ein. Mitten unter den vielen Meinungen und Ansichten, dass die Kirche doch jenes tun sollte und jenes, und das sei ja auch richtig. Nein, sie nehmen sich diese Zeit, in der sie für ihren Gott einstehen und sagen, ich bin hier in meiner Kirche einfach, weil er da ist. Was diese Geschichte auch schön deutlich macht, da geht es ja ums Sparen, das ist ja auch richtig und gut, ist auch ein Thema heute, an vielen, vielen Stellen sparen. Aber bei Gott darf man nicht an falscher Stelle sparen. Vor allen Dingen nicht da, wo sich von innen das ausdrücken will. Ich glaube, weil du da bist. Wir glauben, weil er da ist. Wir sind Kirche, weil er da ist. Einander zu sagen, wie die Jünger, als sie dem Auferstandenen begegnen, einander sagen, es ist der Herr. Was dich jetzt innerlich bewegt, es ist der Herr. Und da geschieht Gemeinde des Christus, Kirche mit Zukunft, wo sich Gemeinde Zeiten leistet, ohne Nutzen und ohne Zweck, einfach mit Christus verbunden. Und dazu braucht man Demut. und die schenke uns, unser Herr. Amen.